Es freut mich, dass wir unser Studium über die Vorbereitung auf die Endzeit fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Die Erlösung und die Endzeit. Wir haben gesehen, dass die Menschen aus Angst sich vorbereiten für eine Endzeit. Sie bauen sich Bunker, sie versuchen etwas zu tun, um diesem großen Ereignis der Selbstzerstörung in dieser Welt, den Bomben oder vielleicht auch den Naturkatastrophen zu entfliehen. Wir wissen von der Heiligen Schrift, dass das zwar zum Teil stattfinden wird, aber dass die Welt nicht untergehen wird durch Menschenhand. Wir wissen, dass Gott einen Plan hat, den hat er durch seine Propheten erklärt, um die Menschen zu befreien, nicht in Angst zu stürzen, sondern aus dieser Angst zu befreien. Er weiß, dass es eine Gefahr gibt, dass wir nicht erkennen, unsere selbstzerstörerische Natur und sie auch nicht wegtun. Damit könnten wir das Werk, wozu er uns gerufen hat, auch nicht erfüllen. Wir haben gesehen, dass es in dem Kampf geht um Gut und Böse, das Böse zu entfernen. Und es gibt zwei Kampfschauplätze, das Universum und da die Erde die Sünde übernommen hat, das Böse übernommen hat, ist der Kampfschauplatz auf dieser Erde. Und das Universum schaut letztendlich zu. Und der andere Kampfschauplatz ist das Herz des Menschen. Der Geist des Menschen hat einen Irrtum, in dem er glaubt in seine Identität. Er ist jemand, der er nicht ist. Und davon muss er befreit werden, sonst gibt es keine Erlösung. Und der Hauptwirkende, da der Mensch dies nicht tun kann, ist unser Heiland, Jesus Christus. Wir haben gesehen, dass die Bibel diese zwei Kampfschauplätze in Bildern beschreibt. Sie beschreibt den inneren Kampf in dem Opferdienst, in der Beschneidung, im Dienst im Heiligtum, in den Gleichnissen Jesu, in der Taufe und im Tod am Kreuz. Und viele andere Bilder mehr. Sie beschreibt den äußeren Kampf, das heißt die Entfernung des Bösen durch das Bild der Sintflut. Das heißt, die Sintflut hat stattgefunden, aber darin sehen wir, wie Gott letztendlich vorgehen wird mit den Menschen, die den Irrtum in ihrem Herzen behalten. Wir haben gesehen in Sodom und Gomorra dasselbe Bild, den Dienst im Heiligtum, das Gericht über die Völker Kanaans, die Reinigung des Tempels, das Gericht über Israel. Wir haben genug Bilder zu sehen, dass dieser Kampf sowohl ein innerer als auch ein äußerer Kampf ist. Wir haben gesehen letztes Mal, dass der Dienst im Heiligtum am besten beide Aspekte in sich vereint. Man kann die zwei Kämpfe nicht voneinander trennen in ihrer Notwendigkeit, nur dass das eine innen stattfindet, das andere außen und sie sind aneinander gebunden. Letztendlich muss der innere Kampf zuerst gewonnen werden und dann wird auch der zweite Kampf gewonnen. Wir haben gesehen, dass es gibt ein Heiligtum und im irdischen Heiligtum sehen wir das Alte Testament, dort wurde gedient. Und dann sehen wir, dass Christus im himmlischen Heiligtum dient. Dieser Dienst, der auf Erden stattgefunden hatte, ist ein Bild für den Dienst, der Christus jetzt im Himmel tut. Würden wir das Heiligtum verstehen, würden wir verstehen, worum es geht. Weil dieses Heiligtum, dieser Dienst im Heiligtum, im himmlischen letztendlich, aber ohne das Irdische könnten wir das Himmlische nicht verstehen, ist die Grundlage des Evangeliums, die Grundlage aller Prophetie. Weil letztendlich auch der Dienst im Heiligtum ein prophetisches Werk ist, das letztendlich aufzeigt, wie der Kampf gewonnen wird. Wir haben letztes Mal die Frage gestellt, warum wird dieser Dienst nur von wenigen Christen verstanden? Warum ist dieser Dienst im Heiligtum für die meisten Menschen, wenn man sie fragt, die christlichen Menschen, die sozusagen die Bibel studieren, warum kennen sie es nicht? Oder wenn sie es kennen, wieso kennen sie es verkehrt. Die Grundlage des Nichtkennens des Heiligtums ist, dass man nicht verstanden hat, worum es im Kampfe geht. Wir erinnern uns, dass Luzifer derjenige war, der in seinem Herzen begann, etwas zu denken, was nicht stimmte. Er war derjenige, der aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden wollte. Er hat den Adam verführt, dass er dasselbe übernahm. Luzifer konnte Erfolg haben bei einem Drittel der Engel Gottes. Aber er konnte bei allen anderen Welten, nur bei Adam, Erfolg haben, der übernommen hat dieselbe Sache. Das heißt, es wurde im Menschen, so wie in Luzifer, durch das Misstrauen zu Gott, weil das die einzige Möglichkeit, dass ein Geist Gott oder mit jemandem in Verbindung ist, ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat Luzifer in Gott nicht mehr gehabt, hat es weggenommen, davon hat er sich von Gott getrennt. Dasselbe tut Adam und Eva, sie trennen sich von Gott, indem sie Gott misstrauen und indem sie Luzifer vertrauen. Durch dieses Misstrauen erleben beide eine Veränderung in ihrem Geist. Das heißt, diese Veränderung ist nicht mehr rückgängig machbar. Bei Luzifer gab es eine lange Zeit, wo er diese Veränderung rückgängig hätte machen können, weil in ihm ist sie entstanden. Bei Adam war sie von vornherein nicht mehr rückgängig machbar. In dem Moment, wo er gegessen hatte, hat sich in ihm etwas verändert, das ihn von Gott endgültig trennte. Er kann jetzt nicht mehr auf Gott vertrauen. Er ist nicht mehr in der Lage, es zu tun. Er hat keine Wahl mehr, ob er das will oder nicht. Er ist unfähig. Und deshalb stellt sich dann doch die Frage, wieso hat Gott einen Weg gefunden, um Adam zu erlösen und Luzifer und die gefallenen Engel nicht mehr? Und das Ergebnis, die Antwort davon ist, dass er für Luzifer und die gefallenen Engel kein Mittel mehr hatte, um das Misstrauen aus ihnen zu entfernen. Das heißt, er konnte nichts mehr tun. Auch wenn er den Irrtum im Geist übernommen hätte, es wäre nicht mehr möglich gewesen. So schauen wir uns das an. Wieso? Luzifer und die Engel haben eine lange Zeit gehabt, durch die Erkenntnis der Liebe Gottes den Irrtum zu sehen und ihn nicht mehr weiterzudenken. Gott hat sich ihnen völlig offenbart. Er hatte kein Mittel mehr, und das einzige Mittel, das Gott hat, ist seine Liebe, dass ihm Luzifer und die Engel vertrauen können. Weil er hat seine ganze Liebe gezeigt. Und wenn ein Mensch oder wenn ein Geist die ganze Liebe Gottes sieht und dennoch ihm nicht vertraut, dann was kann Gott für ihn mehr tun? Und so kommen Luzifer und seine Anhänger zu einem Punkt, wo sie nicht mehr zurückkehren können, weil Gottes Liebe sie nicht mehr überzeugen kann, dass sie falsch sind, dass etwas in ihnen nicht stimmt. Sie sind also völlig gefangen in ihrem eigenen Irrtum. Und Gott ist nicht mehr in der Lage, weil er hat alle seine Mittel verbraucht, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Wir müssen verstehen, dass ein Geist von Gott so gemacht wurde, dass nur der Geist sich selbst steuern kann. Gott kann zwar über den Geist in der Konsequenz bestimmen, weil alles ist ihm unterordnet, aber er kann nicht für den Geist handeln. So, Gott kann einem Geist die Fähigkeit entziehen, zu existieren, aber er kann nicht anstelle des Geistes etwas tun. Er hat den Geist als eine Einheit gemacht, die ihn ähnlich ist wie er, wo der Geist nur sich selber steuern kann. Und so kann Gott an den Geist nur herantreten und sagen, schau doch, überlege selbst. Ich kann für dich nicht überlegen. Gott kann nicht denken für Luzifer und er kann auch nicht denken für den Adam. Alles, was ein Geist ist, muss und kann nur für sich selber denken. Deshalb hatte Gott nur ein Mittel, seine Liebe, die Offenbarung dessen, wer er ist, damit er Luzifer und seine Engel zurückgewinnt. Aber da er das Ganze völlig gezeigt hat und diese Geister sich in sich selbst so betrogen haben, dass sie darauf nicht mehr antworteten, da konnte Gott für sie nichts mehr tun. Deshalb wurde ja und kam der erste Kampf zustande, wo Gott sie dann aus der Regierung entfernt hat, weil sie waren nicht mehr in der Lage, Gott zu vertrauen. Und so kommen wir jetzt zu Adam. Wieso kann Gott Adam noch erreichen? Weil Adam, als er sündigte, als er sich von Gott trennte durch Misstrauen, kannte er ja Gottes Liebe in der Proportion so viel. Sie war ihm nicht ganz bekannt. Und so würde Gott die Liebe, die er hat, dem Adam offenbaren in seiner Gänze, dann könnte Adam eine Möglichkeit haben, Gott wieder zu vertrauen. So, das ist der Raum, der in Adam noch existierte, wo Gott seinen Verstand noch ansprechen konnte, um ihm sein Vertrauen zu gewinnen. Würde das auch verbraucht werden? Das heißt, zeigt sich Gott dem Menschen in seiner völligen Liebe und der Mensch bleibt in seinem Irrtum, dann hat Gott auch dem Menschen gegenüber all seine Mittel verbraucht, um ihn zu erlösen. So, der Mensch hat deshalb eine Möglichkeit. Er könnte durch die Erkenntnis der Liebe Gottes und wenn Gott ihm ein Mittel gäbe, sein Misstrauen zu überwinden, ihm wieder völlig vertrauen. Das ist die Möglichkeit, die Gott für den Menschen hatte. Was war denn die Veränderung, die stattfand in Luzifer und in Adam? Alle Probleme des Menschen entstammen dem Irrtum in seinem Geist. Der Mensch hat einen Irrtum, eine Identität, die falsch ist. Er denkt jetzt, er ist ein Schöpfer. Weil er denkt, er ist ein Schöpfer, während er ja doch nur ein Geschöpf ist, entsteht in seinem Handeln, in seiner Denkweise eine Kombination, die nicht lösbar ist. Das heißt, wenn ich denke, ich bin jemand, der ich aber nicht sein kann, so entsteht daraus eine Folge, die man nicht berechnen kann, die immer in sich selbst widersprüchlich sein muss. Und so ist der Mensch in seinem Geist immer widersprüchlich zu sich selbst. Das heißt, er denkt jetzt, obwohl er Gott ist, hat er ja Bedürfnisse. Wäre er kein Gott, hätte er keine Bedürfnisse. Aber er denkt jetzt, seine Bedürfnisse sind erfüllt durch das, was andere tun, inklusive Gott. Er erwartet, dass andere ihm dienen. Der Mensch erwartet und sagt, andere Menschen müssen am Leben bleiben, damit sie ihn gern haben. Deshalb braucht der Mensch noch seine Toten. Der Totenkult existiert nur deshalb, weil der Mensch denkt, er braucht die lieben Toten, damit sie ihn glücklich machen. Der Mensch denkt, er muss geliebt, respektiert, geehrt, gelobt und so weiter werden, damit er glücklich ist. Der Mensch ist auf dem Thron und sagt, du musst mich ehren, du musst mich achten, du musst mich lieben. Der Mensch sitzt auf dem Thron und sagt, andere dürfen mir nichts Falsches tun. Sie dürfen mich nicht anlügen, betrügen, schlagen, stehlen. Sie dürfen das nicht. Wer sagt denn, dass sie es nicht dürfen? Jeden Tag bin ich konfrontiert mit Menschen, die unzufrieden sind über das, was andere getan haben. Und ich sage mir, warum dürfen die anderen nicht sein, wie sie wollen? Warum dürfen nicht die Eltern sein, wie sie wollen? Das Kind sitzt auf einem Thron und hat Erwartungen von seinen Eltern. Diese Erwartungen sind alle falsch. Ein Vater und eine Mutter schuldet dem Kind nie etwas. Ganz egal von dem, was es tut oder nicht tut. Es schuldet immer nur Gott etwas, wenn wir die Wahrheit kennen. Jeder tut nur Gott etwas oder tut es Gott nicht an. Aber das Kind sagt, nein, mein Vater hat mich verlassen, mein Vater hat die Mutter geschlagen, mein Vater oder was auch immer, welche die Geschichte auch immer ist. Das Kind sitzt auf dem Thron und sagt, naja, letztendlich habe ich ihm vergeben. Sag ich, wer bist du, dass du vergibst? In meiner Bibel steht, dass nur Gott vergeben kann. Was bedeutet es, wenn wir vergeben, so wie Gott uns vergeben hat? Weil, seht ihr die Kombination? Wir können nie vergeben, wüssten wir nicht, dass Gott uns vergeben hat. Dann wissen wir doch auch, dass jeder nur Gott den Schaden tut und nicht uns. Damit wäre die Vergebung klar. Wir wüssten, Vater und Mutter haben uns nie geschadet, ganz egal, was sie getan oder nicht getan haben. Damit wären wir nicht gefangen in unserem Geist und würden uns nicht zerstören. Andere dürfen. Vater und Mutter dürfen mich belügen. Sie dürfen Falsches tun. Ich sitze nicht auf dem Thron. Ich kann sie nicht zur Verantwortung ziehen, weil ich bin nur ein Geschöpf. Ich beurteile und verurteile andere, wenn sie etwas Falsches tun, weil ich denke, sie tun es gegen mich. Ich muss Zeit, Umstände, Geld, Güter, das Leben der Menschen um mich herum, ich muss sie alle kontrollieren, weil ich denke, nur dann bin ich befriedigt in meinem Innersten. Je mehr Macht ich über andere habe, umso besser fühle ich mich und denke, meine Bedürfnisse sind erfüllt. Schauen wir uns doch die Welt an. Warum haben wir eine Doomsday Clock? Warum haben wir eine Uhr, dass der Mensch in Gefahr ist, sich selbst zu zerstören? Weil wir haben Regierende, die Macht ausüben und die freuen sich, Macht auszuüben. Und sie denken, sie müssen sich einmischen in das Land eines anderen oder in die Angelegenheit eines anderen, weil sie denken, sie müssen ja für die Ordnung und die Ruhe auf dieser Erde sorgen. Und vor allen Dingen müssen sie schauen, dass andere sie nicht angreifen. Also müssen sie sich so gut mit Waffen anlegen, dass sie letztendlich die Stärksten sind. Das ist ad absurdum. Das können wir mit dem Verstand verstehen, dass das unvernünftig ist. Und das Schöne daran ist, dass die Krankheit, der Stress kommt aus dem Irrtum, die Angst kommt aus dem Irrtum, die Konflikte, der Streit, der Krieg kommt aus dieser Irrationalität des Menschen. Die Krankheiten aller Art, Depressionen, Krebs, Zuckerkrankheit, Diabetes, Bluthochdruck, alle Entzündungen, die wir haben, der Gelenke und Arthrosen, was auch immer wir haben, sie kommen alle aus diesem Irrtum als ein Beweis, dass der Mensch in sich selbst unvernünftig, irrational ist. So, das ist das Problem des Menschen. Er hat eine Identität, die er gar nicht sieht, und er verhält sich gegen sich selbst. Er zerstört sich selbst, weil er sein Vertrauen auf Geschöpfe macht und in der Menschenabhängigkeit lebt. Jeder Geist muss vertrauen für jede Tat, die er tut. Und hier vertraut der Mensch auf einen Menschen und erwartet etwas und handelt nach dem, was ein anderer tut oder nicht tut. Ist das nicht schlimm? So, warum braucht der Mensch einen Erlöser? Der Mensch braucht einen Erlöser. Und so sagt Christus hier in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium oder die frohe Botschaft den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen oder gebrochenen Herzen sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und dass den Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen oder Unterdrückten, dass sie frei sein werden. Warum braucht der Mensch einen Erlöser? Wer ist der Arme, der gebrochene Herzen, der Gefangene, der Blinde, der Unterdrückte? Können das andere ihm antun? In seinem Geist kann er sich's immer nur selber antun. Und der Mensch braucht deshalb einen Erlöser, weil er sich ja aus der eigenen Gefangenschaft nicht befreien kann. Wer arm dran ist, ist arm in seinem Geist. Wer ein gebrochenes Herz hat, ist gebrochen in seinem Herzen. Wer gefangen ist ist sein eigener Gefangener. Wer blind ist, der sieht sich selbst nicht. Wer unterdrückt ist, der unterdrückt sich letztendlich selbst, weil er denkt, dass andere ihn unterdrücken. All das ist die Folge, die Bibel sagt, es ist die Sünde, aber dass wir das erklären, des Irrtums im Geist des Menschen. Letztendlich glaubt der Mensch eine Lüge über sich selbst als Wahrheit. Damit ist er Knockout, damit hat er keine Wahl. Damit muss er sich, wann immer er in eine Situation kommt, die gegen sein Bedürfnis ist, selbst zerstören. So, hier ist ein Erlöser. Er muss den Menschen befreien. Aber wovon? Von äußeren Umständen oder von inneren? Und ich hoffe, wir haben alle verstanden. Der Kampf war und ist zunächst nur im Inneren. Christus musste Mensch werden. Er kam und musste inkarnieren, um ein Problem in sich selbst zu lösen, nicht außerhalb von ihm. Deshalb fand der Kampf allein im Herzen Christi statt. Christus kam geboren von seinem Vater mit dem vollen Bewusstsein, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Aber er kam aus der Maria und musste von der Maria die sündige Natur übernehmen, das heißt die falsche Identität. Da er von Gott gezeugt war, hatte er sein Vertrauen auf Gott von dem Augenblick der Zeugung, wenn man das so will. Sein Geist hat immer auf den Vater vertraut. Und so hat er in seinem Leben einen Kampf geführt, in ihm selbst, mit dem Irrtum, den er angeboren bekommen hatte von seiner Mutter. Und er kämpfte in allen Anfechtungen, die von außen kamen. Überall musste er immer zeigen, dass er ein Geschöpf ist. Deshalb hat er nie etwas von Menschen für sich erwartet. Er stand nie auf einem Thron und sagte, ihr müsst mir dienen. Er war ja im Hintergrund Gott, aber hier ist er 100% Mensch. Weil er kann nur als Mensch den Menschen erlösen. Er musste Mensch werden, um im Menschen, in sich selbst, diese Feindschaft, die der Mensch in seinem Herzen hat, zu Gott überwinden. Weil wir können es ja nicht. Wir können kein Vertrauen mehr zu Gott ausüben. Es ist unmöglich. Der Adam hätte nicht mehr sagen können, Herr, ich vertraue dir, vergib mir. All das war dem Adam nach seinem Sündenfall nicht mehr möglich. Deshalb war die einzige Möglichkeit, dass der Mensch wieder befreit werden kann, dass jemand an seiner Stelle oder in ihm letztendlich das Problem behebt. Und da Gott in unseren Geist nicht hineinkommen kann, um dort etwas zu verändern, musste er Mensch werden, um als Mensch im Menschen den Irrtum zu entfernen. Deshalb tötete Christus durch all seine Taten, dadurch, dass er immer Gott vertraute, die Natur, die er angeboren hatte von seiner Mutter. Er überwand, er war der Sieger, aber ein Sieger in sich selbst. Weil Vertrauen ist eine Frage des Herzens, nicht eine Frage des äußeren Verhaltens. Vertrauen ist eine Frage des Herzens. Sicherlich drückt sie und zeigt sie sich nach außen hin, wie es ist. Aber Vertrauen ist eine Frage des Herzens. Und so kreuzigt Christus durch sein ganzes Leben, indem er nie sich als Gott aufspielt, indem er nie Forderungen an andere für sich stellt. Er war auch derjenige, der nie vergeben musste, weil er wusste, alles, was man ihm antut, tut man seinem Vater an, weil er ist ja nur ein Geschöpf und er gehört seinem Vater. Jesus sagt, ich kann aus mir selbst nichts tun. Er war sich völlig bewusst seiner Abhängigkeit vom Vater. Und so hatte er einen Kampf zu kämpfen. Und das war ein Vertrauenskampf. Und den größten Vertrauenskampf kämpfte er in Gethsemane, als sein Vater ihm den Kelch gibt und sagt, mein Sohn, Damit der Mensch erlöst wird, müssen wir eine Operation machen am Kreuz. Wir müssen die sündige Natur endgültig demaskieren, sie entfernen aus dem Geist des Menschen. Bist du willig, diesen Kelch zu trinken, der ja nichts anderes prüfen soll, als vertraust du mir, auch wenn ich dein Feind bin? Vertraust du mir, auch wenn es alles scheint, dass ich dich hasse? Dabei hasste Gott ja nur das, was in Menschen ist. Diese dumme Idee, diese falsche Identität, die ist gehässig, weil sie zerstört alles. Und je mehr ich sehe an meinen Patienten und in meinem Leben, wie schlimm diese Natur ist, umso mehr hasse ich sie auch. Und so nimmt Christus den Kelch in Garten Gethsemane und vertraut seinem Vater, dass die Operation am Kreuz gelingen wird. Und so am Kreuz vernichtet Gott die sündige Natur. Und als Bild dafür, dass Christus nie gesündigt hat, ist sein gesunder Körper. Sein gesunder Körper beweist, er war das Lamm ohne Fehl. Er hat in seinem Herzen sein Vertrauen von Gott nie abgewandt. Deshalb hatte Christus nie Stress, nie Angst im Sinne dessen, dass er etwas kontrollieren wollte, das nicht geht. Er hatte einen Kampf mit der Angst im Garten Gethsemane. Soll ich vertrauen? Soll ich den Kelch nehmen oder nicht? Weil was ihn abhielt, war die Angst. Aber er vertraute, nachdem er gesehen hat, nachdem er abgewogen hat, hat die Angst nie gewonnen, sondern sein Vertrauen hat gewonnen. Christus hatte deshalb keine Konflikte, dass er mit jemandem gestritten hätte, dass er sich aufgebaut hätte und gesagt hatte, hey, du schuldest mir was. Christus war deshalb körperlich krank, er war stressfrei, angstfrei, er war konfliktfrei. Niemand konnte ihn aus seinem Vertrauen zu Gott, in das Vertrauen in Menschen oder in Umstände bringen. Er blieb von seiner Zeugung bis zu seinem Tode am Kreuz Gott treu. Und was er uns vererbt, das Erbe Christi, ist sein Sieg, ist letztendlich nur sein Glaube, sein Vertrauen. Wir finden das in der Apostel Paulus hat das sehr gut verstanden. Und er schreibt das in Galater 2, Vers 16, steht das so schön geschrieben. Und ich lese es so, wie es hier steht. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben Jesu Christi, so glauben wir auch an Christus Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben Christi und nicht durch des Gesetzes Werke, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. So, das heißt, der Versuch, äußerlich etwas zu tun, wird nie klappen, wenn das Vertrauen nicht richtig ist. So, das Vertrauen Christi, der Glaube Christi, ist der Sieg. Deshalb hoffe ich, sehen wir den Pfeil hier. Den Sieg, den er uns vererbt, ist das Vertrauen auf Gott, auf seinen Vater. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie soll das auf uns kommen? Wie sollen wir Teilhaber werden dieses Glaubens? Und dafür gibt es drei Möglichkeiten. Also das heißt, alle Nachkommen Adams können drei übliche Wege gehen. Den einen Weg, wenn sie die Erbschaft Christi, das Evangelium, übernehmen, dann bekommen sie eine Wahl. Der Mensch hier hat ohne Gott keine Wahl, das Richtige zu tun. Erst durch die Fähigkeit, die uns Gott gegeben hat, das ist die Gnade, dass wir Christi Glauben zu unserem Glauben machen können. Das ist die Wahl, die wir haben. Durch diese Wahl können wir aus dem Irrtum, der hier groß ist, ganz befreit werden. Es gibt Menschen, die nehmen und bekommen die Wahl, aber sie bleiben der Wahl nicht treu. Das Das erste Gleichnis Christi, das erzählt von den vier Böden in Matthäus 13, erklärt sehr deutlich, man nimmt den Samen auf, man wählt das Evangelium, aber dann kommen die Sorgen dieses Lebens oder es ist noch nicht tief die Wurzel und so fällt der Mensch ab und er entwickelt sich dann bis zum völligen Irrtum, zur völligen Gefangenschaft. Und dann hat der Mensch noch die Möglichkeit, dass der Samen fällt auf den Boden, man gibt ihm und er hat die Chance, die Wahl anzunehmen, er nimmt sie nie an, er bleibt ein gefangener Luzifer bis zum Ende. Und damit ist die Konsequenz, des einen ist das ewige Leben und der anderen ist der ewige Tod oder die Inexistenz. So, lasst uns das ein wenig in menschliche Worte fassen. Viele Menschen haben die Idee, dass wenn sie an Gott glauben oder an das, was Jesus getan haben, sind sie erlöst. Das heißt, sie sagen, ich muss ja das nicht mehr tun, was Christus getan hat. Ich muss nur daran glauben, dass er es für mich getan hat und dann bin ich erlöst. Und so leben sehr viele in einer falschen Erlösungsgewissheit. Ja, Christus hat in sich den Sieg errungen. Aber wenn dieser Sieg nicht meiner wird, nutzt er mir nicht. Deshalb nur zu glauben, dass Jesus für mich etwas getan hat, anzunehmen, dass er alle Menschen in sich zusammengefasst hat, das hat er, und erlöst hat, wird mich nicht erlösen, wenn jemand kommt und mich provoziert, wenn andere mir etwas Falsches antun, dann werde ich beweisen, ob ich im Glauben an Christus bin, ob der Glaube Christi mein Glaube geworden ist oder ob er doch nicht mein Glaube ist. Die Endzeit muss einen Beweis erbringen. Und der Beweis ist, dass der Mensch, der einmal geboren ist, in dem völligen Irrtum seines Herzens, von diesem Irrtum in der Realität befreit wurde. Das heißt, ich, der ich geboren bin als Gefangener meines Irrtums, wofür ich nichts kann. Ich nehme die Gnade Christi an, ich nehme seinen Sieg und ich beginne einen Prozess der Zusammenarbeit mit Christus, um eines Tages völlig frei zu sein, den Sieg über den Irrtum gewonnen zu haben. Das ist, was die Endzeit beweisen muss. Gott wird durch die Schwierigkeiten, die in der Endzeit auftreten, zwei große Dinge tun. Er wird beweisen, dass es Menschen gibt, die keinen Irrtum mehr besitzen, so wie Christus, die ihn zwar in sich haben, aber er ist getötet. Man kann sie provozieren, man kann sie in egal in welche Situation bringen, sie werden immer die Liebe Gottes ausdrücken. Sie werden demütig sein. Sie werden ihr Vertrauen ganz auf Gott haben, weil sie sind im Geiste frei. Sie werden keine Idee mehr haben, dass andere was tun müssen, damit sie glücklich sind. Sie werden nicht mehr über ihre Toten und Verwandten nachdenken, um sie zu brauchen und sich nach ihnen zu sehnen, weil sie sind frei von der Abhängigkeit zu einem Menschen. Sie sind nicht angewiesen, geliebt, respektiert, geehrt und gelobt zu werden. Sie sind auch nicht angewiesen, dass andere ihnen nichts Falsches tun. Wenn andere ihnen Falsches tun, lassen sie das alles zu. Sie lassen sich betrügen, schlagen, stehlen, weil sie sind im Geiste frei. Sie verurteilen niemanden, der ihnen etwas Falsches tut, denn sie verstehen, wie schlimm der Mensch ein Gefangener seines Irrtums ist. Und sie versuchen nicht zu kontrollieren, was sie sozusagen als Mittel von Gott bekommen haben. Weder die Zeit, noch das Geld, noch alle Menschen um sich herum. Sie sind freie Wesen. Sie sind keine Kontrollfreaks mehr. Sie brauchen keine Macht über andere. Sie dürfen und können alles zulassen, so wie Christus in seinem Leben alles zugelassen hat. Haben Sie noch Stress? Nein. Haben Sie noch Angst? Nein. Haben Sie noch Konflikte? Nein. Streit? Nein. Krieg? Nein. Haben Sie noch Krankheiten aller Art? Nein. Haben Sie Depressionen? Nein. Haben Sie Krebs? Nein. Haben Sie Zucker? Nein. Haben Sie Bluthochdruck? Nein. Haben Sie Entzündungen? Nein. Gott muss einen Menschen darstellen in dem größten Konflikt der Endzeit, unter der größten Druckwelle, wenn man so will, der äußeren Umstände, wird Gott beweisen, dass Menschen durch das Werk Christi, aber nicht das, was Christus getan hat in ihm allein, sondern das, was sie tun, indem sie Christi Glauben übernehmen, und damit werden ihre Werke zu Christi Werken. Die Erlösung muss echt sein. Und was heute die Religionen predigen, ist eine unechte Erlösung. Es ist eine Erlösung, die nichts zu tun hat mit der Realität des Lebens. Es ist eine pure Fantasie. So wie auch der Irrtum des Menschen ihn verführt, zu glauben etwas, was nicht da ist. Jeder Christi Glaube wurde nicht im Frieden gezeigt. Christi Glaube auf seinen Vater wurde in der Auseinandersetzung bewiesen. Nicht in einem luftleeren Raum oder einem Raum, wo er nicht angegriffen wurde. Und wenn Christi Glaube nicht mein Glaube wird, dann ist er sinnlos. Christus hat ein Mittel erwirkt. Durch die Liebe Gottes hat er den Sieg über das Misstrauen zu Gott errungen. Er hat den Irrtum getötet, ans Kreuz genagelt. Dieses Werk muss jetzt in mir genauso geschehen, wie es in ihm geschehen ist. Er kann nicht in mich hineinkommen. Ich muss es von ihm nehmen nach dem Gesetz, damit es auch in mir sich entwickelt. Dass auch ich frei werde, aber frei in der Realität, nicht in einer Illusion. Ein Armer muss ein Reicher werden durchs Evangelium, im Geiste besser gesagt. Ein zerschlagenes Herz, ein betrübter Geist muss ein Fröhlicher werden, ein Freier durchs Evangelium. Einer, der gefangen ist und sich zerstört, muss befreit werden daraus. Das muss Realität sein. Die Erlösung ist und muss als Realität hier erfahren werden, nicht, wenn Jesus kommt. Sonst ist es keine Erlösung. Meine Blindheit gegenüber mir selbst muss hier und jetzt wegkommen, dass ich frei werde. Die Zerschlagenheit, dass ich denke, andere bestimmen mein Leben, muss jetzt aus meinem Geist entfernt werden und ich muss freigesetzt werden durch Christus. So. Erlösung und Endzeit haben etwas gemeinsam. Die Endzeit beweist, dass Erlösung eine Realität ist im Leben des Menschen, der erlöst ist. Es ist nicht eine Fantasie. Es ist nicht ein Glaube in das Danach. Es ist eine Erfahrung im Hier und Jetzt. Die Frage ist, willst du nur eine Fantasie glauben haben oder möchtest du in deinem Leben die Gnade und den Glauben Jesu ausüben und mit ihm zusammenarbeiten, bis du dich nicht mehr selbst täuschst in dir, bis Gott dich, egal in welche Situation er dich bringt, du beweist, Du bist frei. Du bist erlöst. Die Erlösung muss hier stattfinden. Und ich möchte sie hier erfahren. Und wenn Jesus kommt, will ich nur noch umgewandelt werden. In das Ebenbild, das er hatte, als er auferstand vom Tode. Aber ich möchte in meinem Leben die Befreiung in meinem Geist hier und jetzt erleben. Dafür kämpfe ich. Dafür kämpfe ich, dass der Glaube Jesu mein Glaube wird. Und alle anderen werden im Sturm der Endzeit, die keine Veränderung ihrer inneren Natur erlebt haben, die ihre sündige Natur auch nur zum Teil behalten haben, sie werden es nicht schaffen. Weil wenn der Sturm weht, sieht man, auf wen man gebaut hat. Das ist Realität. Das ist nicht Einbildung. Und ich hoffe, wir alle verstehen den Unterschied und handeln, dass wir die Realität erfahren, nicht in einer Einbildung verharren. Amen.